Adlercheck, der Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, wird präsentiert von der Interversicherungsgruppe. Kompetenz, Fairness und Vertrauen machen das Mannheimer Unternehmen zum perfekten Ansprechpartner für alle Fragen rund um Gesundheit, Vermögen oder Vorsorge. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß mit dem Adlercheck wünscht die Interversicherungsgruppe.
Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter und mir gegenüber im Podcast-Studio, im schnuckeligen Podcast-Studio sitzt der Kollege Phil Köhl. Servus Phil, grüß dich.
Hi Christian, schön, dass du wieder im Lande bist.
Ja, wir wollten uns ja eigentlich so ein bisschen eine Auszeit gönnen, haben gesagt, wir gehen jetzt vielleicht sogar schon in diesen Ein-Monats-Rhythmus über. Aber die Ereignisse haben sich in den vergangenen Wochen doch überschlagen, haben wir gesagt, komm, wir setzen uns nochmal zusammen, quatschen über das, was in den letzten Wochen passiert ist, aber auch darüber, was noch passieren muss, damit die Adler vielleicht auch eine schlagkräftige Truppe für die nächste Saison zusammenbekommen. Du hast das alles verfolgt in den vergangenen Wochen. Es gab ja emotionale Momente mit dem Abschied David Wolf, Dennis Reul, der Kapitän, der wirklich mehr als ein Jahrzehnt hier war bei den Adlern. Die ersten Transfers wurden bestätigt oder verkündet. Lass uns aber vielleicht mal da anfangen, was jetzt schon Fakt ist, auch mal vielleicht bei den ganzen Abgängen. Man kann ja mit der einen Personalie das so oder so sehen. Unterm Strich war die Kommunikation der Adler, da gab es ja auch so ein paar Probleme oder zumindest ja, ist diskutiert worden. Und jetzt die Entscheidung, sind die alle nachzuvollziehen?
Ja, du hast ja angesprochen, David Wolf gegangen, Dennis Reul gegangen. Es war emotional, aber auch turbulent. Zum einen auch, weil David Wolf direkt dienstags nach diesen Abschlussgesprächen, die du ja immer hast als Club, die Mannheimer sind ja dienstags in Berlin ausgeschieden, haben dann gesagt, ey, wir lassen jetzt die Woche erstmal Revue passieren. Es ist jetzt Gründonnerstag, Karfreitag, das ganze Osterwochenende und dann ab Montag. Wir müssen uns ja auch untereinander nochmal abstimmen, die Führungsriege. Und dann ab Montag haben wir eben diese Abschlussgespräche, Montag, Dienstag. Dienstags war es dann auch mit David Wolf und er hat dann auch direkt danach sich an die Fans gewandt über seinen persönlichen Instagram-Kanal und hat da seinen Abschied verkündet. Die Adler haben dann noch ein bisschen die Füße stillgehalten, haben tatsächlich gedacht, sie wollen das eigentlich erst so kurz bevor die Abschlussfeier ist, die dann freitags gewesen wäre, verkünden. Haben es dann einen Tag später bestätigt. Ich konnte dann noch mit David sprechen. Er hat natürlich gesagt, es war sehr emotional für ihn. Er hat bis zum Schluss gehofft, dass er irgendwie noch einen Jahresvertrag bekommt. Hat auch mir gegenüber versichert, er wollte dem Verein nichts wegnehmen, sprich was Verkündung angeht. Hat er ja letztlich ja dann doch getan. Aber es hat natürlich auch eine Welle der Entrüstung dann ausgelöst. Man hat sich natürlich auch gefragt, warum machen sie Adler dann nicht direkt offiziell? Gibt es verschiedene Varianten. Wie gesagt, sie wollten es halt erst freitags machen, haben sich dann mittwochs doch dazu entschieden, es zu kommunizieren und haben es dann auch sich entschieden, donnerstags, also einen Tag vor der Saisonabschlussfeier, auch Dennis Reul zu kommunizieren, dass er eben, du hast ja schon angesprochen, nach 15 Jahren die Adler verlässt, war ja genau wie David Wolf, der dann nochmal einen Umweg gemacht hat über andere Stationen in der DL und Nordamerika. Lange auch bei den Jungadlern, wie Dennis Reul, der dann auch einen kurzen Nordamerika-Abstecher gemacht hat, da in der kanadischen Juniorenliga gespielt hat und auch 5 AHL-Spiele gemacht hat, ehe er dann zu den Adlern zurückgekehrt ist, 2009 im zarten Alter von 20 Jahren und jetzt eben mit 34 Jahren und als Kapitän dann die Adler verlässt. Also wie gesagt, bisschen turbulent und auch emotional, auch bei der Abschlussfeier Tränen geflossen natürlich. Viele Fans da gewesen, viel Beifall mit Standing Ovation. Kann man diese Verabschiedung nachvollziehen, wie du gefragt hast? Aus sportlicher Sicht, ich habe es ja schon angesprochen, bei den 1989er Jahrgang, sehr guter Jahrgang, sei hier angemerkt, aber rein sportlich natürlich weiß es Spieler, die sehr körperlich spielen, die sehr Heraubau mit ihrem Körper natürlich auch betreiben und entsprechend hinterlässt es auch Spuren, also rein sportlich gesehen kann man das natürlich nachvollziehen, dass du da einen Umbruch machst. Die Adler haben es ja auch angesprochen, das ganz kurz, dass ein Club im Wandel sind. Vielleicht gehen wir darauf noch näher ein, aber diesen Umbruch dann zu machen, ist auf jeden Fall nachvollziehbar mit Blick auf Körper und Alter. Und Corbinian Holzer ist ja auch jemand gegangen, der schon 36 Jahre alt ist. Also da wurde definitiv die Grenze angesetzt.
Corbinian Holzer ist ein gutes Stichwort, Phil. Auch der Abgang war ja erstmal nicht kommuniziert. Da hieß es ja, mit Corbinian Holzer wird noch gesprochen. Auch er als Routinier verlässt jetzt die Verteidigung auch da. Gerade heute ist aufgeploppt, Graz ist wohl auch eine Option für ihn. Also der Vertrag in Köln soll nicht unterschrieben sein. Auch da sportlich nachzuvollziehen, dass die Adler sich von ihm trennen nach 3 Jahren?
Wie angesprochen, also wenn man diesen Cut machen möchte und Corbinian Holzer bei aller Klasse, die er hat, ist halt eben auch schon 36 Jahre alt. Sprichwort halt so, auch nicht jünger, ist auch so ein Spieler der Kategorie sehr körperlich, der halt über das emotionale Körperliche kommt. Spielerisch auch für DL-Verhältnisse, als er gerade vor 3 Jahren nach Mannheim kam, eigentlich eine sehr starke Verstärkung gewesen. Hat sich immer eingesetzt für die Mannschaft, aber finde ich auch da nachvollziehbar. Ich hätte mir es vielleicht vorstellen können, jetzt aber das ist eine eigene These, dass er vielleicht so ein bisschen Stand-by-Verteidiger macht, ein bisschen weniger verdient, ein bisschen weniger spielt, statt in 52 Hauptrunden spielen vielleicht auch nur noch 38 oder 40 Spiele macht und so ein bisschen die Jungen führt. Aber da können natürlich auch immer zwei dazu. A, weiß ich nicht, ob das überhaupt eine Überlegung bei den Adlern war und B, ob Corbinian Holzer so eine Rolle überhaupt übernehmen möchte.
Du bist ja wahrscheinlich da auf dem richtigen Pfad, weil wenn man jetzt sieht, Graz, wenn er tatsächlich Richtung Österreich sich verabschiedet, ist ja wahrscheinlich doch schon so eher die Sache, dass er die Karriere so langsam ausklingen lassen will. Und das hätte er ja dann in Mannheim mit dem von dir beschriebenen Job ja auch machen können. Ne?
Ja, da liegt es vielleicht dann nahe, dass die Adler vielleicht auch in die Richtung kein Interesse hatten. Ja, aber Österreich, du hast angesprochen, auch für David Wolf ein mögliches Ziel. Das hat er mir gegenüber da gesagt, das habe ich auch so im MM geschrieben, dass er verschiedene Angebote hat und er jetzt erstmal noch im Urlaub weilt und mit der Familie absprechen möchte, wie geht's weiter, bleibt er in Deutschland, wo spielt er oder geht er auch noch mal ins Ausland? Und da habe ich auch nochmal gestutzt, weil die hat er ja noch im Januar gesagt, entweder noch ein Jahr Adler oder Karriereende. Jetzt wissen wir beide, der Sport ist schnelllebig. Wenn er Angebote hat, da überlegt man natürlich schon nochmal und der Körper es hergibt, ob man nochmal 1-2 Jahre spielt. Und dann habe ich gesagt, aber Ausland ist jetzt schon nochmal was, was gar nicht im Raum stand. Sag ja, zu Österreich vielleicht mit der Familie, mit den Kids nochmal 1-2 Jahre, nochmal die Berge mitnehmen, nochmal Land und Leute, nochmal die Erfahrung machen. Warum nicht? Ja, muss man auch abwarten, ob es vielleicht da in diese Richtung auch dann bei David Wolf geht.
Österreich oder auch Südtirol, also Norditalien, wäre auch eine Option. Jetzt lass uns mal nochmal auf die Verteidigung schauen. Irgendwie haben wir alle gedacht, in der Verteidigung gibt es keine großen Umbaumaßnahmen mehr, weil die steht. Tobias Vorder wurde ja jetzt von den Adlern bestätigt. Der kommt aus der Schweizer Liga, hat ja auch einen deutschen Pass, ist ein Deutsch-Schweizer. Natürlich darf man nicht vergessen, Gavanka hat seinen eh schon langfristig laufenden Vertrag nochmal verlängert. Dann hast du den auch. Dann wissen wir alle, dass Lukas Kelble auch zu den Adlern kommt. Und eigentlich war jeder davon ausgegangen, dass Nick Mattin ein Offensivverteidiger ist, den die Adler natürlich mit offenen Armen empfangen, als Verteidiger der Saison in der DL und als Spieler der Saison in der DL. Pustekuchen.
Wir haben ja immer gesagt, es kann passieren, dass ein finanzstarker europäischer Club vielleicht zugreift bei Mattinen. Gerade wenn du dann Verteidiger des Jahres bist, wenn du Spieler des Jahres bist in der DL. Also da schauen halt natürlich auch andere europäische Clubs mal und sagen, was kann der eigentlich? Aber auch da Pustekuchen, er geht nicht in irgendeine Top-Liga in Europa oder zu irgendeinem Top-Verein in Europa, sondern er hat bei den Toronto Maple Leafs einen 2-Wege-Vertrag unterschrieben über 1 Jahr, über auch 700.000 US-Dollar. 2-Wege-Vertrag heißt, er kann sowohl NHL spielen, was natürlich sein großes Ziel ist, aber auch im Farmteam der Toronto Marlies in der American Hockey League eingesetzt werden. Schmerzt natürlich, dass ein Spieler wieder geht, der eine Ausstiegsklausel hat, aber man muss natürlich auf der anderen Seite ganz klar betonen, ohne diese Ausstiegsklausel hätte Nick Mattinen auch nicht in Mannheim unterschrieben.
So ist es und so eine Ausstiegsklausel, gerade wenn es in Richtung NHL geht, zählt ja auch nicht. Also es gibt ja dieses Abkommen zwischen NHL und IIHF. Ja, wenn der NHL-Verein ruft, dann gehst du dahin und dann ist der Verein aus Europa, dem sind dann die Hände gebunden. Du willst ja auch keinen unzufriedenen Spieler in der Kabine haben. Wenn du sagst, okay, wir verwehren dir jetzt diese Chance auf die NHL. Aber was die Adler in ihrer Pressemitteilung nicht geschrieben haben, Phil, ist, haben sie sich die Europarechte oder so irgendwie an ihn gesichert? Also wurde ein bestehender Vertrag aufgelöst? Wurde der nur ausgesetzt? Also was ich fragen will ist, kann es passieren, so ähnlich wie bei Leon Gavanke, dass du vielleicht im Verlauf der Saison dann Nick Mattin auf einmal vielleicht doch noch in Mannheim siehst, weil er nur in der American Hockey League eingesetzt wird, keine Chance auf die NHL bekommt und dann vielleicht in Mannheim landet.
Ja, der Vergleich mit Leon Gavanke liegt natürlich nah, kommt einem direkt in den Sinn. Ist natürlich eben die Frage des Pudelskern ist, haben sie die Europarechte? Wie lang geht dieser Vertrag, den er unterschrieben hat? Ich meine, Nick Mattin ist Mitte 20, man könnte ihm schon einen längerfristigen Vertrag angeboten haben. Das wissen wir Stand jetzt nicht. Dass er es nochmal in der NHL versucht, ist auch absolut legitim gerade in dem Alter. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, aber Toronto sieht in ihm einen Spieler, der es schaffen könnte und ja, warum nicht? Mit Gavanke der Vergleich, man muss natürlich dazu sagen, Gavanke ist ja damals von den Icebern Juniors rübergegangen in die kanadische Juniorenliga und hat es dann sehr lange versucht, einfach wurde gedraftet von Winnipeg, hat es dann erst in der Organisation der Winnipeg Jets versucht, NHL zu spielen, hat da keinen Einsatz bekommen, hat dann jetzt im vergangenen Sommer, nachdem er in Mannheim eben diesen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, dann nochmal ein Angebot der San Jose Sharks bekommen, nachdem er getradet wurde von Winnipeg nach San Jose. gesagt, okay, ich möchte es jetzt nochmal versuchen, hat er dann aber auch eben keine Chance bekommen, in der NHL zu spielen, trotz guter Leistungen in der AHL. Und er hat dann auch gesagt, ja, AHL ist halt auch eine Knochenmühle, ich bin da jetzt schon viele Jahre drin und Europa ist dann eben der Heimathafen, die Reisen sind nicht so lang, er ist der Top-Verteidiger in Mannheim. Also viele positive Aspekte, er ist einfach in der Heimat. Er hat auch gemeint, das Kulturelle spielt da auch ein bisschen eine Rolle, was natürlich dann auch für Europa spricht ein bisschen. Also schwer zu vergleichen. Ich glaube, dass Nick Mattinen dieses eine Jahr, was er in Toronto angeboten bekommen hat, als Kanadier auf jeden Fall durchziehen wird. Ich glaube nicht, dass wir ihn in der kommenden Saison in Mannheim versuchen, weil er jetzt nach 40, 50 Spielen in der AHL keine Chance in der NHL bekommen hat. Also das kann ich mir schlecht vorstellen. Ich glaube, er versucht es einfach, seinen Traum da das ganze Jahr zu leben, eben weil er auch noch nicht diese vielen Jahre wie Leon Gawanke vorher in der AHL gespielt hat.
Aber dann vielleicht im Folgejahr. Wie gesagt, wenn die Adler einen langfristigen Vertrag mit ihm abgeschlossen hatten, dann ist es durchaus möglich. Lass uns kurz nochmal trotzdem auf die Verteidigung blicken. Du hast jetzt einen, ja, wahrscheinlich nicht ganz überraschenden Abgang mit Nick Mattinen. Glaubst du, dass dann so jemand wie Keaton Thompson wieder eine Option ist? Die Adler wissen, was sie an ihn haben. Ich fand ihn, es war sein erstes Europajahr. Er ist ja während der Saison gekommen, also relativ nah an der Trade-Deadline. Im Februar hat er doch einen sehr soliden Part gemacht, weil wir uns auch schon in dem Podcast gefragt haben. Du hast natürlich mit John Gilmore und mit Leon Gawanke schon zwei sehr stark offensiv ausgerichtete Verteidiger, ob da nicht irgendwie ein anderer Verteidigertyp doch der Verteidigung dann noch gut zu Gesichte stehen würde.
Du hast gesagt, erstes Europajahr. Es waren ja gerade mal ein paar Spiele. Ich glaube, er hat 13 Spiele inklusive Playoffs für die Adler gemacht. Ich finde schon, dass er eine Option ist. Du hast es angesprochen, du hast schon zwei Offensivverteidiger in Leon Gawanke und John Gilmore. Keaton Thompson hat mir auch defensiv gut gefallen, dass er sehr solide gespielt hat, aber auch vorne gezeigt, dass er da in der kurzen Zeit schon für den einen oder anderen Treffer gut ist. Das heißt jetzt nicht, dass er in der nächsten Saison 10 Tore schießen soll, aber er beherrscht wohl auf der großen Eisfläche. Das hat er auch am Anfang, als er gekommen ist, gesagt. Mit seinen läuferischen Fähigkeiten, wohl sowohl defensive wie auch offensive, auch wenn defensive erstmal sein Job ist. Und ich glaube, wenn man sich die Verteidigung anguckt und erkennt die Organisation schon, hätte dann die Vorbereitung mit dazu, dass das schon definitiv eine Option wäre, bei der es sich lohnen würde, drüber nachzudenken zumindest.
Gehst du denn davon aus, dass wir vielleicht noch Bewegung in der Verteidigung sehen werden, mit der wir momentan überhaupt nicht rechnen? Stichwort Samsoramis. Ich weiß, ist ein Stürmer. Aber auch da sind die Adler ja so hart, dass sie sagen, das ist ein Transfer, der unter Jan-Axel Alavara eingefädelt wurde. Und zumindest ist das, was wir momentan so hören von Beratern, trotz dieses Vertrags, den er, oder dieser Vereinbarung, die er mit den Adlern unterschrieben hat, wird er momentan auf dem deutschen Markt angeboten, will heißen, können wir vielleicht noch ein paar Vertragsauflösungen sehen?
Ja, es kann natürlich durchaus passieren. Ich habe es vorhin schon angesprochen, die Adler haben sich so betitelt, der Verein im Wandel, der Club im Wandel. Was das jetzt letztlich auch immer heißen wird, das werden wir auch mit der Zeit sehen. Da werden wir mit der Zeit auch intensiver natürlich reingehen. Aber das bedeutet natürlich, dass nochmal alles überlegt wird. Du hast angesprochen, Samsoramis, wohl ein Vertrag, eine Vereinbarung mit Axel Alavara. Es gibt in der Verteidigung jetzt, nachdem Mattinen weg ist, nur noch zwei Ausländer mit John Gilmore und Jyrki Jokipaka, also auch von Alavara geholt. Beide jetzt mit soliden Saisons, man hat sich vielleicht hier und da ein bisschen mehr versprochen. Beide haben noch ein Jahr Vertrag. Kann natürlich sein, dass du auch da sagst, wir lösen diesen Einjahresvertrag mit einem von beiden, mit beiden oder letztlich vielleicht mit keinem auf und holen einen neuen Spieler. Aber das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, was stellst du dir vor und welche Alternativen hast du natürlich. Hast du bessere Spieler oder nicht? Wir wissen auch, Eishockey ist ein kurzlebiges Geschäft. Oft hast du nur ein paar Monate, um dich in einer neuen Umgebung, in einem neuen Land zurechtzufinden und da direkt abzuliefern. Tust du das nicht, wirst du ersetzt. Kann sein, muss aber nicht sein. Aber klar, vorstellbar ist es, um auf deine Frage final zu antworten.
Sind wir jetzt im Sturm angekommen, Phil? Ich finde schon, die Adler haben ja das gesagt, dass sie wirklich konsequent den Kader umbauen. Und zumindest Teile dieser Konsequenz sehen wir jetzt schon. Du hast schwierige Entscheidungen getroffen, wie mit David Wolf, jetzt schon angesprochen mit Samsoramis. Also ich glaube, da wird sich einiges tun. Es sind ja noch so ein paar offene Fragen. Lassen wir uns da mal anfangen. Tyler Goddett, Markus Hennikainen. Da hieß es, auch mit denen reden wir noch. Jetzt wird Tyler Goddett wohl mit Wolfsburg in Verbindung gebracht. Ich gehe fast davon aus, dass wir auch die beiden nicht mehr sehen in Mannheim, oder? Was meinst du?
Tyler Goddett, gehe ich mit dir. Hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, dass es hieß, wir sind dann noch in Gesprächen. Wir haben es ja auch schon im Podcast direkt nach dem Ausscheiden gegen die Eisbären besprochen, wo wir gesagt haben, wir sehen ihn eigentlich nicht mehr drin. Ich habe jetzt in den zwei Jahren auch relativ wenig gesehen, was er den Adlern bringt, außer in der vorangegangenen Saison in den Playoffs gegen Köln. War auch natürlich eine Saison, in der er viel verletzt war. Sehe ich auch nicht, dass sie da jetzt verlängern. Es sei denn, da sind wir wieder bei den Alternativen. die Alternativen fehlen, wobei ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Marcus Hennekane haben auch gesagt, wo ist denn da der Platz? Jetzt wird Sam Soramies nochmal angeboten, aktiv, du hast es schon angesprochen, heißt vielleicht, dass Marcus Hennekane doch noch einen Vertrag bekommt. Ich glaube, da ist man einfach im Austausch, jeder checkt so ein bisschen seine Option ab, was passiert. Ich meine, wir haben jetzt gerade mal Mitte, Ende April, also es passiert noch ein bisschen was über den Sommer über. Ja, da wird man sehen, ob man zusammenkommt oder nicht. Ich könnte mir es vorstellen, als Typ, dass er da reinpasst. Aber auch da wieder, was sind deine Alternativen? Er ist halt ein Arbeiter, der übers Läuferische kommt, der übers Körperliche kommt, der sehr gut im Unterzahl ist, der aber auch bewiesen hat, dass er mal scoren kann, wenn er muss. Natürlich ist er keiner, der dich allein trägt in einem Spiel, aber der sehr viel Energie halt einfach ins Spiel bringt und dann auch angeschlagen natürlich in die Playoffs gegangen ist, aber auch da, zumindest in dem Heimspiel gegen die Eisbären gezeigt hat, im Viertelfinale, dass er ein Faktor sein kann. Eine schwierige Frage, was ich mir aber auch die Frage stelle und das geht mal an dich zurück. Die Adler verlieren natürlich mit David Wolf, mit Dennis Reul, Corbinian Holzer natürlich auch ganz viel Leadership, wie es so schön heißt. Natürlich holst du jetzt mit Lukas Kelplen, gebürtigen Mannheimer, der die Jungadler auch als Kapitän damals angeführt hat. Und Tobi Forler war bei den Jungadlern, eher dann den Weg über Köln in die Schweiz gegangen ist. Er hat ja auch in seiner Videobotschaft schon, die die Adler auf den sozialen Netzwerken gepostet haben, ja auch schon gesagt, wie sehr er sich freut, nach Mannheim zu kommen, wie gut seine Erinnerungen sind. Jetzt grinst du mir natürlich entgegen, klar. Welcher Neuzugang sagt es nicht, aber er war ja auf jeden Fall schon mal da. Er hat eine Verbindung zu Mannheim. Auf den Kern möchte ich eigentlich hinaus. Ja, aber dieser Punkt Führungsqualitäten, wie siehst du den in der Mannschaft? Musst du noch viel Leadership holen? Hast du jetzt Leadership eigentlich schon in der Mannschaft, die du dann besser verteilen kannst, wenn so drei Anführer wegfallen? Waren es vielleicht auch zu viele Anführer letztendlich in der Kabine? Oder wie siehst du die Situation?
Ja, ich glaube schon, dass einige aufblühen können jetzt, nachdem diese von dir angesprochenen Führungsspieler weg sind. Du darfst Leon Gawanke nicht vergessen. Auch der ist natürlich sehr kurz da, aber hat natürlich gerade in den Playoffs nicht nur wegen seines Faustkampfs mit Leon Bergmann, aber ein Zeichen gesetzt. Auch eins, wo du sagst, okay, das könnte vielleicht ein Spieler sein, um den herum die Adler eine Geschichte aufbauen können als der neue Franchise-Player, weil Matthias Bachter ist ja auch schon in einem gewissen Alter und bei ihm bin ich mir auch nie so sicher, ob er diese Rolle überhaupt übernehmen will. Er ist ja dann doch immer zurückhaltend, wenn es um sowas geht. Auch nicht so dieser große Wortführer, zumindest nicht gegenüber uns Medienvertretern. Aber du hast natürlich recht, mit Forler und Kelple bekommst du auch wieder welche, gerade bei Kelple als gebürtiger Mannheimer, den du vielleicht aufbauen kannst. Aber so kurz- bis mittelfristig ist es tatsächlich so, dass das wohl eher aus dem vorhandenen Personal kommen muss. Und da könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass vielleicht auch ein Tom Kühnagel, ich meine, er ist zweifacher Stanley Cup-Sieger, dass du den aufbauen kannst zum neuen Sprachrohr, auch dass er zumindest einen Schritt nach vorne geht. Er hat sich jetzt erstmal ein Jahr zurechtgefunden. Aber ich glaube, es ist so eine Mischung aus dem vorhandenen Personal und ich glaube schon, dass du noch den einen oder anderen Führungsspieler holen musst. Lass mich gerade noch zu dieser Frage kommen, die du ja auch gestellt hast, mit den vorhandenen Möglichkeiten, mit den Optionen. Natürlich haben wir zwei auch mal gesprochen in den vergangenen Tagen. Wo können sich die Adler im Sturm verbessern? Was ist möglich? Und da kam ja jetzt gerade die Meldung, dass das, was tatsächlich die ganze Zeit im Gespräch war, dass das jetzt umgesetzt wird. Zum Beispiel die Continental Hockey League, die KHL in Osteuropa mit Mittelpunkt in Russland. Die erweitert ihr Ausländerkontingent, geht hoch auf 5 Imports. Und wahrscheinlich nicht umsonst wird Lyndon Way nächstes Jahr in Omsk spielen. Da scheiden sich ja bei Lyndon Way auch so die Geister. Ich habe ihn eigentlich zumindest ordentlich stark gesehen bei den Adlern. Er war jetzt kein Topspieler, aber er hat mit Matthias Plachter gut harmoniert, hat ein super Auge. War natürlich auch nicht der Torjäger. Ich denke da an diese Szene, 5. Viertelfinale, wo er den Puck da nicht reinmacht. Ich weiß, in der gleichen Überzahlsituation trifft dann John Gilmore, aber natürlich so ein richtiger Sniper war er auch nicht. Aber wenn schon solche Spieler jetzt wieder die Chance bekommen in der KHL, kann es natürlich schon sein, dass du auf dem Importsektor nochmal ein bisschen genauer hinschauen musst. Und dann sind wir bei der von meiner, wir werden noch über den Trainer und den Manager sprechen, aber die wichtigste Frage ist, wie stellst du dich, und das ist sowas, was wir gar nicht so greifen können, auf dem deutschen Stürmersektor auf für nächstes Jahr, wenn du dir den Luxus erlaubst, Sam Soramies jetzt tatsächlich anscheinend wieder anzubieten auf dem Markt, da hättest du einen deutschen Spieler gehabt und dich auf jeden Fall auch von David Wolf trennst, ne? Also was sind so deine Ideen, die du da hast?
Auf dem deutschen Spielermarkt sieht es wirklich sehr, sehr düster aus. Dass Tobi Rieder nach München geht, das steht ja auch schon lange fest, das haben wir auch schon öfters betont. Er wäre ja ein Kandidat gewesen für den Flügel, auch ein guter Freund von Tom Kühnhackl, der ja Nachwuchs bekommt und deswegen, also Tom Kühnhackl Nachwuchs bekommt und deswegen auch nicht bei der Nationalmannschaft ist. Das Gleiche hört man aber auch von Tobi Rieder, dass er auch Nachwuchs bekommt diesen Sommer. Er kommt aus Landshut und hat sich halt eben entschieden, unter anderem deswegen auch näher in der Heimat bei der Familie zu sein. Ja, Lyndon Way, Du hast es angesprochen, dein Center für die erste Reihe geht mit ausländischem Pass Wolf in dieser Reihe, der ja diese erste Linie mit Ray und Blach da dann ergänzt hat in den Playoffs vor allem, ist dann auch weg. Du müsstest fast einen Ausländer holen als Torjäger in dieser Reihe, auch weil du in der vergangenen Saison oft ja mit 8 Ausländern gespielt hast, mit den möglichen 9. Können wir drüber sprechen in der Verteidigung. Murray hat oft gesessen dann gegen Ende und auch komplett in den Playoffs. Max Gilden hat gesessen an 2 Ausländer. Dann hast du mit Tyler Ennis, der seine Karriere mitten in der Saison beendet hat, auch verloren. Also fast, wenn du es jetzt hart sagen möchtest, 3 Ausländerlizenzen weggeworfen. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Ein Name, der in den vergangenen Jahren öfters in Mannheim umhergeschwebt ist, war der Name von Brooks Masek, deutscher Silbermedaillenheld. Stand jetzt ehemaliger Nationalspieler, hat seit Olympia ja nicht mehr gespielt 2018 für die Nationalmannschaft. Aber wenn jetzt dieses Ausländerkontingent hochgeht, ist es auch gut vorstellbar. Er hat jetzt mit seinem Verein Jekaterinburg im Halbfinale gespielt, der KHL. Ist er nicht ins Finale geschafft. Aber dass der nochmal unterkommt in der KHL mit seinen Scorerwerten, davon kann man ausgehen. Außer er zieht es irgendwie aus familiären Gründen vor, nach Mitteleuropa zurückzugehen. Oder sogar auch nach Kanada, keine Ahnung. Also der fällt auch weg. Ist jetzt die Frage, ja, was machst du, was bietet der Markt her? Oder auf dem deutschen Spielermarkt sehe ich keinen. Kannst du Spieler eindeutschen eventuell? Mit Ryan McInnes hast du das getan. Der war eine Saison da, hat eine deutsche Mutter, das haben wir ja auch schon öfters betont, die in Berlin geboren ist. Da war es ein bisschen einfacher zu sagen. Aber jetzt kommt ja das neue Gesetz, dass du auch schon Fachkräfte nach 3 oder 5 Jahren mit besonderen Leistungen eindeutschen kannst. Und einer, der mir da dann einfällt, wäre zum Beispiel Jordan Swartz.
Jordan Swartz ist seit 3 Jahren da. Ich habe mal so im Umfeld der Adler nachgehört. So richtig konkret ist es wohl nicht, aber ausgeschlossen hat es auch keiner. Also wenn du natürlich mit Jordan Swartz als Deutschem spielen könntest, wäre das natürlich ein Bonus. Aber wie gesagt, nochmal hier, es gibt Überlegungen, definitiv. Das werden viele Vereine machen. Ich habe mich mit ein paar Kollegen der Eishockey News noch ausgetauscht, die sagen, es gibt eine große Bewegung, gerade in der DL, dass Imports nachfragen. Wie sieht's denn aus? Habe ich die Chancen auf einen deutschen Pass? Weil erstens wird die Karriere dann in der DL bestimmt verlängert. Und außerdem, klar, wenn du einen deutschen Pass hast, kannst du auch nochmal den einen oder anderen Euro wahrscheinlich mehr verdienen. Du hast schon gesagt, Ryan McInnes hat ja zumindest seinen Vertrag verlängert in Mannheim. Also hast du da einen Stürmer mit deutschem Pass. Du hast mit Kühnhackl, Fischbuch, Leubel, Plachter dann ja doch auch noch einen gewissen Stamm beisammen. Mit dem Thema Einbürgerung, ich denke, das wird tatsächlich nicht nur bei uns in Mannheim diskutiert, sondern auch an allen anderen Standorten. Dann gab es noch einen Transfer, einen neuen, der hat uns komplett überrascht. Luke Esposito aus Augsburg ist in Mannheim aufgeschlagen. Was hältst du denn von dem Transfer?
Wird man sehen. Auch hier wurde kommuniziert, er hilft uns im Wandel weiter. Das wird die Zeit zeigen. Er war schon auffällig, zumindest wenn er gegen Mannheim gespielt hat. Ich muss jetzt auch zugeben, ich habe nicht so viele Spiele der Augsburger verfolgt ohne Mannheimer Beteiligung. Ja, läuferisch stark, bissig. Er wurde auch beschrieben als Spieler mit Systemtreue quasi. Ich glaube schon, dass du ihn als Rollenspieler gut gebrauchen kannst. Er löst jetzt nicht deine größte Schwäche, die die Adler in den vergangenen 2 Jahren offenbart haben, gerade nach dem Ausfall von Nigel Dawes, das Tor zu treffen oder zumindest einen Spieler nochmal mehr drin zu haben, der eben als Torjäger mal für 20 Tore plus gut ist. Als Rollenspieler, wenn du die passende Rolle für ihn hast, warum nicht? Muss ihm auf jeden Fall da eine Chance geben. Das Berühmteste, was man über ihn natürlich noch weiß, sind seine beiden Onkels, gerade aus Mannheimer Sicht. Marc Messier, ja, 6-facher Stanley Cup-Sieger in der Hall of Fame, also absolute Eishockey-Legende. Und der Bruder von Marc Messier, Paul Messier, natürlich hier in Mannheim bestens bekannt. Ich habe ihn nicht spielen sehen, aber Vater, Onkel und so weiter schwärmen natürlich davon, von 84 bis 90 in Mannheim gespielt. Sein Bruder Marc, damals auch ja, im Sommervorbereitung in Mannheim gewesen, glaube ich, auch mal ein Testspiel mitgemacht gegen Frankfurt. Einfach mal im Mannheimer Trikot aufgelaufen, heute absolut unvorstellbar. Ja, und er kommt jetzt und sagt natürlich auch, er hat mit seinem Onkel natürlich auch über Mannheim gesprochen und freut sich jetzt, Teil der Organisation zu sein, wie es jeder sagt, der neu kommt. Ja, aber überraschend, schauen wir mal.
Dann noch 2 Namen, die ich dir jetzt kurz mal in den Kopf werfe. Einmal Andi Eder, ist ja in München nicht glücklich geworden, hat zwar noch einen Anschlussvertrag in München, aber den haben sie ja in die Schweiz ausgeliehen. Heißt zwar auch, dass er sich mit seinem Bruder Tobi in Berlin dann zusammenschließen könnte. Und dann auch diese Personalie Danny O'Regan, wobei uns da die Informationen vorliegen, dass er Stand jetzt anscheinend noch gar keinen deutschen Pass hat oder haben könnte. Muss man vorsichtig sein, aber er wurde ja in Berlin geboren. Also da ist es zumindest so, dass er die Chancen hat, ihm einen zu bekommen. Die 2? bringen die Adler weiter. Und was, ich habe mich gestern, wie gesagt, mit Martin Wilmösterer von der ISQ News ausgetauscht. Matt Pümpel, was hältst du denn davon? Deutscher Pass, Augsburg, der weiß zumindest, wo das Tor steht, hat zwar jetzt ein schwieriges Jahr hinter sich, verletzt gewesen, ziemlich lange.
Ja, dann lass uns doch mal das der Reihe nach durchgehen. Andi Eder, du hast es angesprochen, eigentlich als er direkt nach Zug in die Schweiz ausgeliehen wurde, wurden ja die Gerüchte ganz heiß, dass er eben nach Berlin geht nach dieser Saison, also in der kommenden Spielzeit zusammen mit seinem Bruder Tobias eben in der Hauptstadt aufläuft. Dann hieß es, es ist doch noch nicht so ganz klar. Jetzt ist zumindest klar, er wird nicht nach München zurückkehren. Dann wurde mal kurz Ingolstadt für ein paar Stunden heiß gerüchtet. Dann heißt es, Ingolstadt wird es aber auch nicht. Also jetzt doch Berlin, man weiß es nicht. Klar, ich finde ihn jetzt gerade als, wenn man jetzt die Reihe sieht, die jetzt gesprengt wurde, natürlich mit Wey, Blachter, Wolf, aber als Wolf-Ersatz hätte ich ihn auf dem Flügel sehr interessant gefunden. Sehr schnell auf den Schlittschuhen, kann auch körperlich spielen. Damals für München das Tor zur Meisterschaft geschossen, also auch in Überzahl war das damals gegen Ingolstadt. Da einsetzbar, weiß, wo das Tor steht. Ein sehr interessanter Spieler, wenn die Adler ihn bekommen können. Und jetzt ist ja durch den Abgang von Wolf, Reul, Holzer und so weiter auch Spielraum frei geworden, wobei natürlich Holzer und Reul in der Verteidigung sind, aber man kann sie ein bisschen umschichten. Warum nicht? Bieten solltest du auf jeden Fall mit an die Eder, falls er noch nirgends unterschrieben hat. Daniel Reagan, ich glaube, bei ihm ist es einfacher, einen deutschen Pass zu bekommen, als jetzt vielleicht bei Jordan Swartz auch auf die Schnelle. Und man muss auch bedenken, deutscher Pass bekommen heißt ja nicht, du bekommst ihn jetzt hinterhergeworfen. Es gibt ja auch ein paar Hürden, die du meistern musst. Zum Beispiel den deutschen Sprachtest, ob da Jordan Swartz das schon soweit ist, um den zu bestehen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe nie mit ihm mich auf Deutsch unterhalten, immer nur auf Englisch, wenn dann. Dadurch, dass Reagan eben in Berlin geboren ist, könnte ich mir das gut vorstellen, dass es schneller abläuft in Sachen Pass. Hilft er den Adlern weiter, wenn er so spielt wie in der AHL? Ja, weil er da wirklich ein absoluter Leistungsträger war, immer an der Schwelle auch zur NHL. Er hat jetzt ein Jahr in Schweden gespielt bei Modo Hockey. Seine Statistiken sehen da bescheiden aus. Muss jetzt aber auch kein Ausschlusskriterium sein. Schwedische Liga, unglaublich läuferisch unterwegs, auch defensiv geprägt. Vielleicht auch einfach ja ein System gewesen, jetzt an die Liga an sich, aber vielleicht auch in der Mannschaft, was ihm jetzt nicht überhaupt nicht gelegen hat. Es gab schon viele Spieler, die in der DEL stark waren und in Schweden nicht zurechtkamen. Es gab aber auch schon viele, die in Schweden nicht zurechtkamen und in der DEL dann aufgeblüht sind. Und das könnte ich mir bei Daniel Reagan, der mit seinen Spielmacherfähigkeiten durchaus überzeugt, auch vorstellen. Und beim dritten Spieler, den du genannt hast, Matt Pümpel, ja, von seinen Torjägerfähigkeiten.
Super Schuss
schon, klar, wenn er die richtigen Spieler neben sich hat. Ich tue mir da schwer, ihn irgendwie in der ersten Reihe zu verorten, weil du brauchst neben Matt Pümpel Spieler, die laufen. Also so ist auch immer das, was man aus Augsburg gehört hat. Wenn er die Spieler hat, die für ihn die Meter machen, die nötigen, dann ist er super, dann passt er ins System, dann schießt er seine Tore. Wenn er aber selbst viel arbeiten muss, dann wird's schwierig.
Und zum Abschluss, Phil, das ist ja die Königsfrage. Wir haben in Mannheim bei den Adlern für nächstes Jahr weder Trainer noch Manager. Es gab ja dieses fast sagenumwobene Interview oder diese Videobotschaft von Dallas Eakins, bevor er sich ja nach Nordamerika verabschiedet hat. Er wird jetzt immer noch in den Pressemitteilungen der Adler als Cheftrainer und Manager betitelt, aber es ist ja noch gar nicht klar, ob er so auch wieder zurückkehrt im Sommer. Wie schwierig ist die Lage für die Adler, dass du jetzt eine fast fertige, vielleicht zu viel gesagt, aber eine ziemlich weite Mannschaft hast, aber immer noch nicht weiß, wer Trainer und wer Manager ist?
Die Lage ist super kompliziert. Er hat ja versichert, er arbeitet weiter am Kader, bis er eben an Tag X, natürlich wird er jetzt nicht bis weit in den Sommer reingehen, aber bis jetzt ist es nicht absehbar, wann dieser Tag X kommt, seine finale Entscheidung getroffen hat. Er muss noch mehrere Gespräche führen, bis dieses soweit ist. Man muss ja natürlich auch sagen, er wird jetzt noch als Manager und Trainer auch in den Pressemitteilungen gehandelt, weil er auch einfach noch Vertrag hat. Bis Ende April auf jeden Fall. Und er würde ja schon im Auftrag von Daniel Hopp auch schon Gespräche führen mit möglichen Nachfolgern, sprich sowohl auf der Trainer- wie auch auf der Manager-Position, die eben diese Philosophie, wo sie noch nicht weiter drauf eingegangen sind, die er und Daniel Hopp ausgearbeitet haben, zusammen hoffentlich mit der auch Rest der Führung, die diese Philosophie vertreten. Aber jetzt...
Lass mich mal kurz einhaken, weil das ist sowas, vielleicht fehlt mir die Fantasie, aber wie sollte das vorgehen? Sag mal, ich bin jetzt Dallas Eakins und du bist ein möglicher Kandidat für die Adler. Ich treffe dich jetzt irgendwie in Toronto in einer Sportsbar und wir reden über die Adler und sag, ja, Phil, ich könnte mir gut vorstellen, dass du nächstes Jahr bei den Adlern Trainer bist, aber es kann auch sein, dass ich es weitermache. Allein schon diese Sache, wie willst du denn jetzt mit möglichen Kandidaten sprechen, ohne dann schon die Entscheidung für dich getroffen zu haben, ich mach's nicht mehr. Also da fühlt sich doch derjenige, mit dem du sprichst, schon sowieso schon nur als zweite Wahl, weil es kann ja sein, dass Dallas Eakins weitermacht. Also
ganz komisch, ja. das ist dann auch für den Kandidaten ein bisschen schön, dass wir uns mal unterhalten haben, aber you raised my time. Also ist sehr kompliziert, ja. Habe ich ja gesagt, es ist allgemein sehr komisch. Ist auch ja die Frage, macht Dallas Eakins auf der Trainer- und Manager-Position weiter? Macht er nur auf einer Position weiter oder kommt er eben gar nicht? Auch weil er vielleicht dann, man darf nicht vergessen, Dallas Eakins war die 4 Jahre zuvor Cheftrainer in der NHL. Und klar, wenn du da schon mal einen großen Fuß drin hattest, schielst du vielleicht auch auf die NHL. Da ist auch viel Bewegung drin. Vielleicht wartet er auch ein bisschen, was passiert da drüben. Und daran macht er auch dann letztendlich seine Entscheidung fest. Auch wenn wir wissen natürlich, dass er es in der Videobotschaft nicht gesagt hat. Aber er hat auch viele Sachen eben nicht gesagt.
Ja, einiges haben wir besprochen. Wir würden dann jetzt in diesen Monatsrhythmus wechseln. Wir sprechen dann also wieder, lieber Phil, wenn du Zeit für mich hast, im Mai wieder. Dann wieder einmal im Juni, einmal im Juli und bis die Jungs dann wieder da sind zum Sommertraining oder dann auf das Eistraining und die neue Saison startet. An euch da draußen auch nochmal ein herzliches Dankeschön für eure Treue. Auch für die heutige Folge natürlich die Bitte von uns, wie immer, lasst uns ein Like da bei allen gängigen Plattformen. Ihr könnt uns abonnieren. Am einfachsten geht es unter mannheimer-morgen.de/podcasts. Über Feedback freuen wir uns unter podcast@mannheimer-morgen.de. Nächste Woche melden sich die Kollegen Müller und Hof wieder mit dem Buwegebabbel. Ich wünsche euch jetzt schon, auch wenn es regnerisch draußen ist und die Temperaturen unter die 10 Grad Marke gesunken sind, ein schönes Frühjahr, einen schönen Sommer und bleibt uns treu.
Ciao, ciao.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.